Stell dir mal vor, du sitzt völlig ausgebrannt bei deinem Arzt. Dein Stresslevel ist absolut am Limit. Du kannst dich kaum noch konzentrieren. Der Alltag erdrückt dich komplett. Und statt dir jetzt irgendwie mehr Schlaf, Meditation oder, keine Ahnung, den klassischen Waldspaziergang zu verordnen, greift dein Arzt seelenruhig zum Rezeptblock und schreibt auf: täglich eine Stunde PlayStation spielen.
Das ist wahrscheinlich der Moment, in dem die meisten Patienten ungläubig den Arzt wechseln würden.
Absolut. Klingt nach einer völlig absurden, fast schon satirischen Prämisse, oder?
Ja, total. Aber diese scheinbar absurde Idee ist der absolute Kern der Studie, die wir uns für unsere heutige Analyse vornehmen.
Genau. Unsere Mission für diesen Deep Dive ist nämlich herauszufinden, können virtuelle Welten unseren Geist eigentlich genauso effektiv heilen und erholen wie, naja, einen Aufenthalt in der echten Natur?
Diese rein digitale Erholung am Ende des Tages vielleicht sogar dazu, die echte physische Welt da draußen schützen und retten zu wollen.
Das ist wirklich ein krasser Gedanke. Die Quelle, die wir heute auf den Tisch legen, ist ein methodisch enorm strenges Manuskript einer groß angelegten Studie der Universität Innsbruck. Und bevor wir uns ansehen, was da im Labor passiert ist, müssen wir kurz klar machen, warum dieses Thema für dich, der uns gerade zuhört, so extrem relevant ist.
Richtig.
Die Forscher zitieren da in der Einleitung nämlich Zahlen, bei denen man echt schlucken muss. Also der durchschnittliche amerikanische Erwachsene verbringt mittlerweile weniger als 5 Stunden pro Woche draußen in der Natur.
Ja, das ist Wahnsinn.
Und gleichzeitig verbringt der durchschnittliche Gamer gut 13 Stunden pro Woche mit Videospielen.
Bei Jugendlichen in Großbritannien sind es teilweise sogar bis zu 25 Stunden.
25 Stunden. Wir verbringen also statistisch gesehen längst mehr Zeit in virtuellen Welten als im echten Wald.
Genau das ist der entscheidende gesellschaftliche Hintergrund hier. Weil guck mal, wir haben in der Umweltpsychologie eine unfassbare Menge an gesicherten Daten, die belegen, dass echter Kontakt mit der Natur unser Immunsystem stärkt.
Stress reduziert und so.
Genau. Es lindert Schmerzen, reduziert Stress massiv und lässt uns sogar altruistischer handeln. Wir werden umweltfreundlicher.
Okay.
Die große bisher unbeantwortete Lücke ist nun, wenn wir physisch kaum noch in der Natur sind, sondern einen Großteil unserer Freizeit auf flache Bildschirme starren, kann eine gut gemachte digitale Simulation der Natur diese dringend benötigten psychologischen Ressourcen in unserem Gehirn ebenfalls wieder auffüllen.
Aber warte mal, wie misst man sowas überhaupt? Weil wenn ich abends auf dem Sofa sitze und zocke, fluche ich meistens nur, weil ich irgendeine Mission nicht schaffe oder den virtuellen Endboss nicht besiege.
Das ist purer Stress, ja.
Eben. Wie trennen die Forscher diesen klassischen Gaming-Stress, also das ständige Lösen von Aufgaben und schnelle Drücken von Knöpfen, von der rein visuellen Wahrnehmung so einer digitalen Landschaft?
Das ist der absolute Knackpunkt jeder guten Studie in dem Bereich. Sie konnten die Leute natürlich nicht einfach zu Hause auf der Couch spielen lassen.
Nee, das wäre zu unkontrolliert.
Genau. Sie mussten ein hochgradig kontrolliertes Laborexperiment aufbauen. Die Forscher in Innsbruck haben dafür 600 Studenten rekrutiert.
600? Wow.
Ja, N gleich 600, das ist schon ordentlich. Jeder dieser Teilnehmer wurde zufällig einer von 3 Gruppen zugeteilt und durfte exakt 15 Minuten lang ein ganz bestimmtes Spiel spielen.
Okay, welche Spiele waren das?
Gruppe 1 bekam Red Dead Redemption 2. Das ist ein Spiel, das im Wilden Westen der USA um 1899 angesiedelt ist.
Ah, riesige, fotorealistische Landschaften, endlose Prärie, Wälder.
Richtig. Flüsse, Berge, das volle Naturprogramm. Gruppe 2 bekam dann Grand Theft Auto 5, also GTA 5.
Warte mal, da grätsche ich mal kurz rein. GTA 5?
Ja.
Das Setting, da ist doch modernes, lautes Südkalifornien. Autobahnen, Beton, Neonlicht. Und vor allem, das ist doch das Spiel, in dem man Autos klaut, Banken ausraubt und sich wilde Schießereien mit der Polizei liefert. Wie um alles in der Welt ist das ein fairer Vergleich zu einem ruhigen Ausritt durch einen virtuellen Wald. Das verzerrt die Ergebnisse doch komplett.
Das ist ein extrem wichtiger Einwand. Und um genau das zu verhindern, haben die Forscher die Spiele quasi kastriert.
Wie meinst du das?
Also beide Spiele stammen vom selben Entwicklerstudio, Rockstar Games.
Ah, okay.
Sie haben also eine identische Grafikqualität und eine sehr ähnliche Steuerung. Und die Forscher haben für das Experiment jegliche Gewalt und alle Waffen komplett deaktiviert.
Ach krass, die konnten also gar nicht schießen?
Nichts. Die Teilnehmer wurden zudem instruiert, absolut keine Missionen zu starten. Sie sollten sich einfach nur frei in dieser Welt bewegen.
Okay, also nur laufen, sich umsehen, ein bisschen reiten oder Autofahren?
Ganz genau. Es ging rein um das Erleben der Umgebung, Natur versus Großstadtdschungel.
Verstehe. Und was war die dritte Gruppe?
Das war die Kontrollgruppe. Die bekam Minesweeper vorgesetzt.
Minesweeper, das alte Windows-Spiel.
Ja. Keine offene Welt, absolut keine Natur- oder Stadtelemente, sondern nur abstrakte, graue Kästchen und Logik.
Okay, das leuchtet ein als Nullpunkt. Aber ich muss hier bei einer anderen Zahl kurz nochmal nachhaken. 15 Minuten.
Mhm.
Das ist kaum genug Zeit, um herauszufinden, wie man in einem komplexen Spiel wie Red Dead Redemption überhaupt das Pferd steuert, ohne aus Versehen frontal gegen den nächsten Baum zu reiten.
Ja, das stimmt.
Für jemanden, der den Controller nicht blind beherrscht, sind die ersten Minuten in so einer riesigen 3D-Welt doch pure Überforderung. Wie soll so eine winzige Zeitspanne die tiefgreifenden Effekte eines echten Naturaufenthalts simulieren?
Die Forscher kannten dieses Problem der kognitiven Überforderung sehr gut.
Okay.
Deshalb gab es vor diesen 15 Minuten Messzeit eine strikte 5-minütige Probezeit.
Ah, ein Tutorial quasi.
Genau. In dieser Phase durften die Teilnehmer sich ausschließlich mit der Steuerung vertraut machen. Laufen, Kamera drehen und sie konnten das Studienpersonal um Hilfe bitten.
Okay, das nimmt den Stress raus.
Erst als die Steuerung saß, startete die eigentliche 15-minütige Phase. Und warum genau 15 Minuten? Wir wissen aus Feldstudien, dass bereits 15 Minuten in echter Natur messbare positive Effekte auf unsere Psyche haben.
Wirklich? So schnell geht das?
Ja, auch wenn die Effekte sehr klein sind. Und um so einen kleinen Effekt in der Statistik verlässlich nachweisen zu können, also ohne dass es bloßer Zufall ist,
braucht man viele Teilnehmer.
Genau, eine enorme statistische Power. Darum diese riesige Teilnehmerzahl von 600 Personen.
Okay, wir haben also unsere digitalen Testpersonen, die nach einer kurzen Eingewöhnung eine Viertelstunde entweder durch die Prärie geritten sind, durch Los Santos gelaufen sind oder eben graue Minen gesucht haben.
Richtig.
Die alles entscheidende Frage ist jetzt, was ist in ihren Köpfen passiert? Heilen diese Pixel wirklich den Geist?
Um das zu beantworten, greifen die Forscher auf die sogenannte Attention Restoration Theory zurück.
Also die Theorie der Aufmerksamkeitserholung?
Genau. Die Mechanik dahinter ist eigentlich total faszinierend. Unser modernes Gehirn nutzt im Alltag ständig sogenannte gerichtete Aufmerksamkeit.
Was genau ist das?
Wenn du eine Excel-Tabelle ausfüllst, im Stadtverkehr Auto fährst oder Mails beantwortest, zwingst du dein Gehirn durch pure Willenskraft, irrelevante Reize auszublenden.
Oh ja, das kenne ich. Das ist anstrengend.
Eben. Dieser mentale Muskel ermüdet sehr schnell. Die Theorie besagt nun, dass die Natur eine komplett andere Art der Aufmerksamkeit fordert, nämlich die weiche Faszination.
Weiche Faszination.
Ja. Blätter, die sich im Wind bewegen oder fließendes Wasser, das zieht unsere Aufmerksamkeit mühelos auf sich, ohne diesen mentalen Filter zu beanspruchen.
Ah, das Gehirn schaltet also vom aktiven Ich-muss-mich-konzentrieren-Modus in so einen passiven Ich-lasse-mich-berieseln-Modus.
Ganz genau. Und genau in diesem Moment der mühelosen Faszination kann sich die gerichtete Aufmerksamkeit regenerieren.
Und hat das in der Simulation funktioniert?
Die Datenlage war erstaunlich eindeutig. Die Naturbedingung, also Red Dead Redemption 2, führte zu einer signifikant höheren psychologischen Erholung als das urbane GTA 5 oder Minesweeper.
Krass. Die digitale Natur entspannt den mentalen Muskel also wirklich.
Spürbar, ja.
Aber hier wird es wirklich interessant. Vor allem, wenn wir uns ansehen, wie genau diese Erholung gemessen wurde. Die Forscher haben das ja in verschiedene Unterkategorien aufgeteilt.
Genau, die Subskalen.
Zwei davon heißen Faszination und Being Away, also dieses Gefühl, dem Alltag komplett zu entfliehen. Und da haben sowohl die digitale Natur als auch die digitale Großstadt extrem hoch gepunktet, oder?
Richtig, beide Spiele saugen dich komplett ein. Du bist gedanklich völlig weg von der Uni oder der Arbeit.
Aber GTA 5 ist bei einer dritten Kategorie katastrophal gescheitert, der sogenannten Kohärenz.
Ja.
Das bedeutet doch, die städtische Welt fühlte sich für das Gehirn chaotisch, unberechenbar und weniger harmonisch an. Um dir als Zuhörer das mal greifbar zu machen, GTA 5 zu spielen, ist wie ein Wochenendtrip nach New York City.
Schöner Vergleich.
Es ist extrem aufregend, grell, du bist definitiv zu 100% weg aus deinem Alltag. Aber wenn du nach 3 Tagen zurückkommst, bist du völlig reizüberflutet und brauchst eigentlich erst recht Urlaub.
Ja, absolut.
Und Red Dead Redemption 2 ist dagegen der Urlaub in der ruhigen Berghütte am See. Beides ist Flucht, aber nur eines füllt die mentalen Batterien auf.
Diese Gegenüberstellung trifft den Kern der Theorie perfekt. Eine Umgebung muss berechenbar sein, um Erholung zu bieten. Das spiegelte sich auch in den Emotionen der Teilnehmer wider.
Haben die da auch Fragebögen ausgefüllt?
Ja, sie nutzten die sogenannte PANAS-Skala. Das ist ein Instrument, das positive und negative Gefühlszustände direkt nach dem Erlebnis misst.
Und was kam raus?
Interessanterweise hat keines der beiden offenen Spiele die positiven Emotionen signifikant in die Höhe schnellen lassen.
Ach echt? Niemand kam aus dem virtuellen Wald und war plötzlich euphorisch?
Nee, gar nicht. Aber beide Welten haben die negativen Emotionen im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant gesenkt.
Ah, okay. Es ist also eher so ein emotionaler Puffer.
Genau. Es baut akuten Frust, Anspannung und negativen Stress ab, indem es die Sorgen des Alltags durch die kognitive Bindung verdrängt.
Okay, wir halten also fest, virtuelle Natur entspannt uns. Sie repariert unsere aufgebrauchte Aufmerksamkeit besser als eine virtuelle Stadt oder ein abstraktes Rätselspiel.
Mhm.
Aber wir haben am Anfang ja noch eine viel weitreichendere Frage gestellt.
Die Verhaltensänderung.
Genau. Führt diese mentale Entspannung vor dem Bildschirm dazu, dass wir uns im echten Leben besser verhalten? Also wenn die Pixel uns beruhigen, retten diese Gamer dann danach die echte Umwelt?
Die Umweltpsychologie geht eigentlich stark davon aus, dass Menschen, die Zeit in echter Natur verbringen, danach eine höhere Bereitschaft zeigen, die Umwelt zu schützen.
Das sogenannte Pro-Environmental Behavior.
Richtig. Die Innsbrucker Forscher wollten wissen, ob sich das digital replizieren lässt. Dafür haben sie ein echt cleveres Spendenexperiment entworfen.
Wie sah das aus?
Jeder Teilnehmer bekam nach dem Spielen 8 € in die Hand gedrückt.
Echtes Geld. Oha.
Die Aufgabe war simpel. Du kannst die vollen 8 € behalten oder du spendest einen Teil davon oder alles an eine von 3 realen österreichischen Stiftungen.
Welche waren das?
Naturschutz, soziale Wohlfahrt oder Kunst und Kultur.
Das ist der perfekte Test, weil echtes Geld tut im eigenen Geldbeutel weh. Das ist kein billiges Lippenbekenntnis auf so einem Fragebogen.
Absolut.
Und als ich das Manuskript gelesen habe, bin ich an dieser Stelle echt fast vom Stuhl gefallen. Das verblüffende Ergebnis war nämlich absolut nichts.
Ja.
Es gab keinen direkten Unterschied in der durchschnittlichen Spendenhöhe zwischen den 3 Gruppen. Ob die durch den Pixelwald geritten sind, in der Stadt an Ampeln standen oder Minen gesucht haben, alle spendeten im Schnitt so zwischen 1,20 Euro und 1,30 Euro an den Naturschutz.
Fast die Hälfte aller Teilnehmer hat sich die 8 € sogar einfach komplett in die Tasche gesteckt.
Wahnsinn, da könnte man ja jetzt das Buch zuklappen und sagen, Hypothese gescheitert. Virtuelle Natur macht uns nicht zu besseren Menschen.
Könnte man. Aber hier müssen wir auf die verborgenen Mechanismen schauen. Die Forscher haben eine Mediationsanalyse gemacht. Sie haben geprüft, ob es Kettenreaktionen gibt.
Und?
Die gab es. Das Spielen des Naturspiels erhöhte die psychologische Erholung ja messbar.
Ja.
Und diese spezifische Erholung wiederum führte tatsächlich zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt Geld gespendet wurde.
Ah.
Jeder Punkt mehr auf der Erholungsskala steigerte die Wahrscheinlichkeit zu spenden um rund 5,5%. Wer mental erholt war, war großzügiger.
Okay, warte, da muss ich dringend nachhaken, weil das auf den ersten Blick wie ein massiver logischer Knoten wirkt.
Lass uns den entwirren.
Wenn das Naturspiel die Leute erholt und erholte Leute deutlich eher spenden, warum zur Hölle war dann das Gesamtergebnis bei den Spenden für die Naturgruppe gleich 0?
Ja.
Irgendwas muss diesen positiven Effekt doch komplett vernichtet haben.
Um das zu verstehen, müssen wir uns einen Mechanismus ansehen, den Statistiker als Suppression-Effekt, also Unterdrückungseffekt, bezeichnen. Wir haben hier 2 Pfade, die gleichzeitig ablaufen.
Okay.
Der indirekte Pfad war positiv, Natur führt zu Erholung, Erholung führt zu Spenden. Aber der direkte Pfad, also das reine Ausführen der Handlung, ein Videospiel spielen, hatte einen leicht negativen Effekt auf die Spendenbereitschaft.
Ach krass.
Dieser negative direkte Effekt des Spielens hat den positiven Effekt der Erholung quasi millimetergenau aufgefressen.
Also ja, faszinierend. Lass mich das für unsere Zuhörer mal mit einer Analogie übersetzen.
Gerne.
Denk mal an Wodka Energy.
Okay.
Der Energy-Drink, in unserem Fall die Erholung aus der virtuellen Natur, gibt dir theoretisch die Energie, stundenlang auf der Tanzfläche zu stehen.
Mhm.
Aber der Wodka, also das eigentliche Medium-Videospiel, macht dich in diesem Szenario träge und in dich gekehrt. Wenn du beides zusammenmischt, heben sich die aufputschende und die dämpfende Wirkung auf. Und du stehst einfach nur regungslos an der Bar.
Das ist ein tolles Bild.
Aber was genau ist der Wodka in dieser Studie? Warum macht uns das Spielen an sich knauserig?
Die Forscher vermuten hier einen Effekt, der in der Spieltheorie als Magic Circle bekannt ist. Der magische Kreis.
Was heißt das?
Wenn du ein Videospiel startest, betrittst du einen geschlossenen Raum, in dem reale Konsequenzen und reale moralische Verpflichtungen für einen Moment außer Kraft gesetzt sind. Du bist isoliert in der Simulation.
Ja, das stimmt. Man schaltet völlig ab.
Wenn das Spiel dann vorbei ist und man dich plötzlich bittet, echtes Geld für echte Probleme in der realen Welt zu spenden, fühlt sich diese reale Welt für dein Gehirn noch extrem weit weg an.
Wahnsinn. Die kognitive Distanz zur echten Natur ist durch die digitale Immersion so groß geworden, dass dein altruistischer Impuls gehemmt wird.
Genau. Das Medium selbst formt also unser Verhalten, nicht nur das, was wir auf dem Bildschirm sehen.
Brillante Erklärung. Aber um diesen Unterdrückungseffekt noch besser zu verstehen, dürfen wir nicht nur das Spiel analysieren.
Nee, wir müssen auch auf die Spieler schauen.
Genau. Wer hielt den Controller in der Hand? Warum hat dieser Mix aus Wodka und Energy nicht bei jedem gleich gewirkt?
Das ist der blinde Fleck, den die Forscher im letzten Schritt beleuchtet haben. Ein Schlüsselfaktor war die persönliche Sensibilität.
Aha.
Alle Teilnehmer füllten die Highly Sensitive Person Scale aus. Die misst, wie stark das Nervensystem Reize aus der Umwelt filtert. Hochsensible Menschen nehmen Geräusche, Stimmungen und Details viel intensiver wahr.
Und die Ergebnisse hier fand ich unglaublich einleuchtend. Genau diese hochsensiblen Menschen profitierten am allermeisten von der virtuellen Natur.
Massiv, ja.
Bei ihnen schlug dieser Erholungseffekt durch die Decke. Ihr Nervensystem hat diese ruhige digitale Umgebung aufgesaugt wie ein Schwamm.
Richtig.
Und weil die Erholung bei ihnen so extrem war, durchbrach sie diesen negativen Unterdrückungseffekt des Spielens. Bei den hochsensiblen Personen führte die digitale Natur am Ende tatsächlich zu den höchsten Spendensummen.
Das zeigt eindrucksvoll, wie unterschiedliche Gehirne simulierte Räume verarbeiten. Und das bringt uns zum zweiten Schlüsselfaktor, der Gaming-Erfahrung.
Oh ja, das war auch spannend.
Die Forscher teilten die Gruppe in Nicht-Gamer und erfahrene Spieler auf. Bei den Nicht-Gamern passierte genau das, was wir erwarten würden. Der virtuelle Wald erholte sie stark, während GTA 5 für sie purer Stress war.
Klar.
Aber für die erfahrenen Gamer sah die Datenlage völlig anders aus. Diese Gruppe fand beide Welten, also sowohl die malerische Natur als auch das laute, chaotische Los Santos in GTA 5, stark erholsam.
Aber wie kann das sein? Für mich klingt das völlig absurd. Wie kann das Überfahren von Mülltonnen, während im Hintergrund Polizeisirenen heulen, für das Gehirn eines Gamers denselben Zen-Moment erzeugen wie ein Sonnenuntergang am Fluss?
Hier kommt das Prinzip der kognitiven Last ins Spiel. Denk an jemanden, der gerade seinen Führerschein macht.
Oh Gott, ja?
Wenn der Fahrschüler am Steuer sitzt, muss das Radio aus sein. Er klammert sich ans Lenkrad. Jede Kreuzung erfordert 100% Aufmerksamkeit.
Das ist der Nicht-Gamer in GTA 5.
Exakt. Alles ist neu, alles ist eine Bedrohung, das Gehirn arbeitet auf Hochtouren. Aber ein erfahrener Autofahrer oder eben ein Gamer steuert völlig unterbewusst.
Er muss nicht mehr überlegen, welcher Knopf was macht.
Richtig. Die kognitive Last der Bedienung fällt komplett weg. Dadurch tritt der Gamer in einen Flow-Zustand ein. Die Stadt mag laut sein, aber für den Spieler ist sie ein bekannter, sicherer Raum.
Er gleitet mühelos durch diese Welt.
Und genau diese Mühelosigkeit sorgt für die Erholung. Der Nicht-Gamer findet diese Mühelosigkeit nur in der langsamen, reizarmen Natur.
Wahnsinn. Es geht also gar nicht nur darum, was da auf dem Bildschirm gerendert wird, sondern wie viel Arbeitsspeicher unser Gehirn braucht, um sich in der Welt zu bewegen.
Ganz genau.
Wenn wir all diese Fäden jetzt zusammenziehen, was ist die große Erkenntnis für dich als Zuhörer?
Wir müssen aufhören, Videospiele nur als simples Kinderspielzeug abzutun.
Ja, Gehirn sehr real reagiert. Und wenn du das nächste Mal nach einem furchtbaren Arbeitstag erschöpft nach Hause kommst, könnte ein digitaler Ritt durch einen virtuellen Wald tatsächlich genau das sein, was dein Gehirn braucht, um sich zu regenerieren. Vorausgesetzt, du fühlst dich mit dem Controller wohl.
Die Erkenntnisse dieser Studie werfen für mich einen riesigen Scheinwerfer auf die Zukunft. Wir sehen hier schwarz auf weiß, dass virtuelle Natur einen messbaren Effekt auf unsere Psyche hat. Und das bei einem flachen Monitor und nach nur 15 Minuten.
Und genau diesen Gedanken möchte ich aufgreifen und dir, der uns gerade zuhört, noch eine letzte, vielleicht etwas unbequeme Frage mit auf den Weg geben.
Da bin ich gespannt.
Denk noch einmal an den Arzt vom Anfang zurück, der die PlayStation verschreibt. Wir stehen technologisch erst ganz am Anfang. Was passiert in 5 oder 10 Jahren, wenn wir völlig fotorealistische Virtual-Reality-Brillen tragen?
Oh ja.
Wenn die Simulation eines perfekten Waldes ohne Mücken, ohne Regen, ohne lärmende Autobahnen für unser Gehirn irgendwann erholsamer und viel schneller zugänglich wird als der echte Wald vor der Stadt.
Das ist eine reale Möglichkeit.
Wenn die digitale Illusion besser wird als die Realität? Werden wir dann überhaupt noch den Drang verspüren, echte, unperfekte Natur durch Spenden und Umweltschutz zu erhalten?
Gute Frage.
Oder ziehen wir uns einfach schleichend in unsere perfekten, unzerstörbaren Pixelwälder zurück, in denen der Stress auf Knopfdruck verschwindet? Denk mal darüber nach, während du das nächste Mal durch einen Wald spazierst, ganz egal, ob er aus echtem Holz besteht oder aus Einsen und Nullen.